Ja, ich stehe da ganz oben, weil es zum Text passt, aber ich glaube, ich komme nachher ein bisschen runter. Wir sind doch nicht so groß. Zu viel zähle ich heute Morgen. Ja, Nehemia 8. Wenn du deine Hausaufgabe gemacht hast, hast du den Text natürlich vorher gelesen und du weißt, um was es geht. Wenn nicht, dann sage ich es dir gleich. Und weil wir heute einen besonderen Tag feiern, das ist nämlich heute Reformationstag, dann wirst du sehen, dass der Text unheimlich gut passt. Der Text, der ist wie für heute gemacht. Wir lesen, wir steigen gleich ein, Nehemia 8. Ich habe den Text nicht dabei. Das ist ein Stück weit Absicht, damit du hörst. Du kannst natürlich beim Hören die Augen zumachen. Wenn du Angst hast, du schläfst dabei ein, sollst du bitte schön die Augen offen lassen. Der Text ist ein bisschen lang, aber es lohnt sich. Ich versuche es so zu lesen, dass du auch nicht einschläfst. Als nun der siebente Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er sollte das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des siebenten Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzesbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und neben ihm standen Matitja, Schema, Anaja, Uria, Hilkia und Maaseja zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken Pedaja, Michael, Malkia, Aschum, Aschbadana, Sechaja und Meschulam. Und Esra tat das Buch auf vor alle Augen, denn er überragte alles Volk. Und da er es auftat, stand alles Volk auf und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten, Jeschua, Bani, Scherebia, Jamin, Akub, Shabbetai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asaria, Josabat, Onan, Pelaja unterwiesen das Volk im Gesetz. Und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie lasen aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, Abschnitt für Abschnitt und erklärten es, so dass man verstand, was gelesen wurde. Und Nehemia, der Tirschatta, und Esra, der Priester, und die Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und Esra sprach zu ihnen: Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten hießen alles Volk schweigen und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu feiern, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. In unserem Text heute geht es um das Gesetz Mose. In unserem Text heute Morgen geht es um das Wort Gottes. Es geht heute Morgen um das Wort Gottes und das ist so ein umfangreiches Thema. Ich habe versucht, meine Predigt auf 2 Stunden einzuschränken. Also die Kaffeepause ist schon gestrichen. Wir verstehen schon, wenn es darum geht, über das Wort Gottes zu predigen, dann werden wir uns einschränken müssen. Und das gehört eigentlich auch, das habe ich heute Morgen festgestellt, zu der Vorbereitung bei der Predigt, dass du einfach über deinen Frust hinwegschauen musst, weil es so viel ist, was du nicht sagen kannst. Ich werde mich einschränken müssen auf das, was wir gerade gelesen haben, was wir aus dem Text aus Nehemia gelernt haben, was wir daraus lesen. Und bevor wir da weitergehen, möchte ich eines sagen, wenn wir vom Wort Gottes sprechen, dann verstehen wir oft die Bibel. Das ist nicht falsch, das ist aber nicht ganz richtig. Wenn wir vom Wort Gottes sprechen, dann gehören zwei Faktoren dazu. Da gehört einmal die Bibel, das schriftliche Zeugnis von Gott, was uns hierher gebracht wurde, und da gehört die Wirkung des Heiligen Geistes. Das zusammen ist das Wort Gottes. Die Bibel ohne den Heiligen Geist ist ein totes Buch. Ich kann mit der Bibel jemanden wirklich totschlagen. Das sind ganz noch tote Buchstaben. Ohne den Heiligen Geist ist die Bibel nicht das Wort Gottes, aber andersrum genauso wenig. Ich kann nicht vom Heiligen Geist sprechen und hoffen auf das Reden Gottes und mich nicht mit der Bibel beschäftigen. Weil Jesus selber sagt vom Heiligen Geist, ich sende euch den Tröster und er wird euch an das erinnern, was ich euch gesagt habe. Kein Wort Gottes ohne Bibel. Das wäre das Erste. Also wenn ich das vom Wort Gottes spreche, meine ich die Bibel, weil der Heilige Geist ausgegossen ist, der ist schon da. Der ist bei dir, wenn du ein Christ bist. Deswegen ist es ein lebendiges Wort in deinem Leben. Das Wort Gottes ist die Zusammenwirkung vom Wort, von der Bibel mit dem Heiligen Geist. Jetzt zurück zu unserem Text. Die Stadtmauer ist fertig. Die Stadt ist weitgehend aufgebaut wieder. Und jetzt tritt einer im Vordergrund, von dem wir schon lange nicht mehr gehört haben, eigentlich in Nehemia überhaupt noch nicht. Der kommt in Esra vor. Das ist das Buch, was vor Nehemia kommt. Das gehört aber zusammen. Das ist Esra. Esra ist der Schriftgelehrte. Esra, das ist der, der sich mit dem Gesetz Mose auskennt. Und Esra, das ist der, der einfach, ich sage mal so, ein bisschen nach vorne geschoben wird und man baut ihm ein Podest aus Holz und man sagt, lies uns bitte aus dem Gesetz Mose. Das Volk hat das Verlangen, das Gesetz Mose zu hören. Nach Jahrzehnten babylonischer Gefangenschaft wollen sie sich wieder mit dem Wort Gottes beschäftigen, mit dem Gesetz Mose. Und ein Tag wie heute, am Reformationstag, ich weiß nicht, ob du persönlich was damit verbindest, das ist der Tag, wo daran erinnert wird, was einmal Luther und alle seine Kollegen einfach wieder auf den Leuchter gebracht haben. Die Missstände der Kirche aufgedeckt haben und vor allem eines gemacht haben. Die Bibel wieder in der Mitte gebracht haben. Die Bibel, das Wort Gottes, übersetzt haben, damit es Mitte und dem Volk verteilt werden kann. Darum geht es. Das Volk will das Wort Gottes Mitte unter sich haben. Das sind unsere Wurzeln. Die Reformation ist unsere Wurzel. Von dieser Bewegung kommen wir. Und deswegen ist es wichtig, dass wir an so einem Tag uns tatsächlich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Mit der Bibel. Für Luther war klar, es ist wichtig, dass wir in der Bibel lesen. Es ist wichtig, dass die Christen sich mit der Bibel beschäftigen. Also ich sage mal anders, es sollte wichtig sein, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen. Unabhängig davon, ob du es wirklich tust. Unabhängig davon, ob du wirklich dir die Zeit hast oder ob du merkst, ich kann das nicht, ich habe keine Zeit oder so. Es muss dir klar sein, es wäre wichtig für dich, dass du es tust. Das muss ein inneres Verlangen sein. Und die Frage ist, warum? Warum ist es wichtig? Warum ist es wichtig, was das Volk macht, dass die Esra sagen, lies uns aus dem Gesetz, lies uns aus der Bibel. Warum müssen wir uns mit dem Reden Gottes beschäftigen? Gott sprach, es werde Licht. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und dann ist der Mensch geschaffen worden durch das Wort Gottes. Und dann ist der Mensch seinen Weg gegangen und hat sich um ganz andere Sachen gekümmert. Und auf einmal war Gott nicht mehr in seinem Leben. Er hat seinen Schöpfer, der mit seinem Wort ihn geschaffen hat, vergessen. Und dann hat Gott noch einmal geredet. Durch Jesus. Aber eigentlich hat Gott die ganze Zeit geredet. In Hebräer 1 heißt es, nachdem Gott vorzeiten im Alten Testament, hat er zuletzt in diesem Tag zu uns geredet durch den Sohn, also durch Jesus. Weißt du, was das Merkwürdigste ist, wenn Gott redet? Das, was uns wirklich staunen sollte, ins Staunen bringen sollte, das ist, dass er überhaupt redet. Das musste er nicht. Er musste nicht reden. Warum macht er das? Er musste es gar nicht. Er schafft die Menschen, sie gehen ihre Wege, sie wollen ihre Wege gehen, sollen sie doch. Warum redet er? Was hat er davon? Was hat er davon, dass er sich die Mühe macht, zu den Propheten zu reden? Was hat er davon, dass er seine Jünger unterweist, mit ihm 3 oder 4 Jahre mit ihm wandern und sie unterweist? Was hat er davon, dass er sich die Mühe macht, das Zeugnis von dem, was damals passiert ist, in einem Buch zusammenzufassen, damit wir heute, 2000 Jahre später, auch das nach wie vor lesen können? Was hat er davon? Ich lasse die Frage stehen und ich gehe wieder zu dem Text. In unserem Text heißt es, ist dauernd die Rede vom Gesetz Mose. Und mit dem Wort Gesetz, da verbinden wir komische Sachen. Also das, was Jürgen vorgelesen hat. Oder wenn wir aber jetzt als Kirche im Neuen Testament gegründet, wir kennen Jesus, wir kennen die Gnade für uns, wenn es vom Gesetz Mose die Rede ist, ach, das hat schon einen Geschmack. Also wenn es heißt, dass Esra das Gesetz Mose dem Volk vorliest, dann verstehen wir wahrscheinlich sofort, die kriegen jetzt die Leviten vorgelesen. Jetzt wird einfach runtergerasselt, was sie alles falsch gemacht haben. Und dann denken wir, ja, aber bei uns ist das anders. Wir kennen die Gnade. Wir sind im Neuen Testament weiter. Also es ist nicht wie damals im Alten Testament, wo sie praktisch die Gebot und Verbot haben. Bei uns geht es um Gnade. Wir sind weiter. Der Gedanke ist nicht nur falsch, der ist überheblich. Der ist hochmütig. Aus 2 Gründen. Das erste ist, dass wir, obwohl wir im Neuen Testament gegründet sind, obwohl wir von der Gnade reden und von der Gnade leben, sind wir als Menschen, als Christen ganz klar in der Lage, uns wieder ins Gesetz hinein zu versetzen. Und auf einmal definieren wir uns, obwohl wir in der Gnade leben, dass wir sagen, ist alles ein Geschenk, definieren wir uns ganz schnell über das, was wir tun und nicht tun. Und dann reden wir von der Gnade und eigentlich sind in unseren Herzen im Gesetz gefangen. Das ist das Erste. Aber der zweite Grund, warum es ein falscher Gedanke ist, zu meinen, uns zu überheben über das Gesetz Mose, ist ganz einfach, dass das Gesetz Mose eigentlich primär gar nicht eine Liste von Gebote und Verbote. Darum geht es doch im Gesetz Mose in erster Linie gar nicht. Es gibt einen Text aus dem Gesetz Mose, der für uns genauso wichtig ist wie für die Juden. Dank Luther. Das sind die 10 Gebote. Also die sind bei den Christen genauso verankert wie das Evangelium, obwohl es aus dem Alten Bund kommt. Wir wissen viel vom Alten Bund, nicht vom Alten Testament, aber die 10 Gebote, die kennen wir meistens, die lernen wir normalerweise mit. Kann mir jemand sagen, wie die 10 Gebote beginnen? Wie lautet das erste Gebot? Danke, Luis. Du hast den Mut gehabt zu sprechen. Danke. Aber das stimmt trotzdem nicht. 2. Mose 20, Vers 1. Da heißt es, und Gott redete alle diese Worte, und dann geht's los. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus... Es fängt nicht mit, du sollst und du sollst nicht. Es fängt damit an, dass Gott ein Zeugnis über sich selbst gibt. Und er zeigt sich und er sagt, ich bin der gnädige Gott, der dich führt, der dich leitet, der dir hilft. So fängt das Gesetz Mose an. Nicht mit Gebote und Verbote. Das Zeugnis von Gott Mose gegenüber, als er sich offenbart im brennenden Busch. Da fragt Mose, er wird nach Ägypten zurückgeschickt, er soll sein Volk rausholen aus Ägypten. Und dann fragt er, ja Gott, was soll ich sagen, wer mich schickt? Und Gott hätte sagen können, ich bin der Gott, der dir die ganzen Gebote zeigt und dir zeigt, wie du und wann du wie zu leben hast. Macht er nicht. Er sagt, ich bin Yahweh. Und Yahweh, das heißt, der ewig Seiende, der ist. Das heißt aber auch, der für dich da ist. So gibt Gott ein Zeugnis von sich. Nicht mit Gebote und Verbote. Er sagt, ich bin der, der dich trägt, der dich hilft, der dich führt, der dich rettet. Wenn das Volk von Israel die ganze Gebote hört, das Gesetz Mose, stolpern sie sicherlich über die ganze Gebote, über das, was sie alles verbockt haben. Das glaube ich. Dass ihnen klar war vor Augen, was sie alles falsch gemacht haben, welche Gesetze sie nicht erfüllt haben und dadurch in Schande gekommen sind oder ihre Brüder und ihrem Volk in Not geführt haben. Das sicherlich. Und darüber haben sie auch geweint. Ich bin mir relativ sicher, dass sie aber auch von diesem Gott das Bild auf einmal wieder bekommen haben, der sie liebt, der sie trägt, der sie führt und dass sie ganz bewusst, dass sie sich bewusst machen, auf diesen Gott haben wir die ganze Jahrzehnte verzichtet. Es gibt im Nehemia 9, ein Kapitel weiter, da verwandelt sich diese Wortgottesdienst, was wir in Nehemia 8 haben, in einen Gebetsgottesdienst. Da tut das Volk Buße. Die Leviten beten. Sie beten und sie tun Buße für das ganze Volk. Und sie sagen alles, was die Väter falsch gemacht haben. Und sie bekennen ihre Sünde und ihre Schuld. Aber ein Wort kommt ständig vor. Die Treue Gottes zu seinem Volk. Ständig. Und da heißt es, obwohl die Väter so viel falsch gemacht haben, halsstarrig war und trotzig und mürrisch und das die ganze Geschenk Gottes nicht geachtet haben, und da heißt es nämlich in 9,17, denn du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, groß an Gnade und du hast sie nicht verlassen. Das ist Alten Bund, nicht Neues Testament. Ein Gott der Vergebung, ein Gott gnädig und barmherzig, du hast sie nicht verlassen. Das hören sie. Das hören sie aus dem Gesetz Mose. Das hören sie, das, was sie für einen Gott haben. Sie wollen das Gesetz Mose hören und bekommen genau dieses Bild von Gott vor Augen. Wir wollen die Bibel lesen, weil wir genau dieses Bild von Gott brauchen. Der gnädige Gott, der uns nicht verlässt. Deswegen wollen wir die Bibel lesen, dass wir von der Treue Gottes erfahren und uns an unseren Gott freuen können. Am Reformationstag, das gehört einfach zu diesen Punkten, die ich mit dem Thema Wort Gottes einfach dazwischen hinzugefügt habe, weil ich einfach irgendwas sagen muss innerlich. Am Reformationstag ist natürlich wichtig, wenn wir von Nehemia sprechen, dass wir merken, wir können Nehemia sehen und wundern, was für ein starker und treuer Diener er ist, dass er sich bewegen lässt, um mit seinem Volk dazu ziehen und ihm zu helfen, wieder aufzurichten. Wenn wir mit der Reformation denken, müssen wir aber an eines denken, dass Gott vorher gesprochen hat. Das, was passiert in Israel, dass das Volk wieder zurückgebracht wird. Das, was passiert in Israel, dass die Mauer wieder aufgestellt wird. Dass das Volk wiederhergestellt wird, das haben die Propheten vorhergesagt. Das heißt, das hat Gott in seinem Plan drin. Für die Reformatoren ist das Wort Gottes schöpferisch. Das ist nicht irgendein Wort und beschreibt, was irgendwann vielleicht passieren wird, sondern wenn Gott spricht, dann geschieht es. Wenn Gott sagt, ich führe mein Volk in 70 Jahre zurück, dann hat er es in seiner Welt schon getan. Und das ist für uns wichtig, die Bibel zu lesen als Menschen des Neuen Testaments, dass wir wissen, Gott redet über dich. Er sagt, was du bist. Wenn er sagt, du bist eine neue Schöpfung, dann meint er nicht, du wirst irgendwann werden. Dann meint er, du bist es schon. Und deswegen wollen wir die Bibel lesen, damit wir erfahren, wer wir sind. Nicht, was wir sein wollen oder werden, was wir wirklich geworden sind, aus Gnade. Das Wort Gottes schafft. Es war schöpferisch am Anfang. Bis heute ist es was Schöpferisches. Deswegen wollen wir das Wort Gottes lesen. Das ist das Zeugnis der Schrift im Alten und im Neuen Testament über Gott, seine Treue, seine Liebe und seine Wille zu vergeben. Nun gibt es aber auch die Gebote. Die können wir nicht unter den Tisch kehren. Also wenn Ezra vorliest, dann kommt er natürlich zu dem Punkt, wo es heißt, was sie alles nicht dürfen, was sie alles gemacht haben und so weiter. Natürlich, es gibt Aufforderungen Gottes in deinem und in meinem Leben. Und jetzt ist es so, dass wir auch im Neuen Testament sagen müssen, Glaube ohne Werk ist tot. Das ist ein Zeugnis des Neuen Testaments. Das heißt, es gibt nun mal diese Gebote, diese Aufforderung Gottes, in deinem Leben irgendwas zu tun. Und das ist da ein vielleicht für den einen oder anderen ein Fehler, zu denken, Gnade, das ist meine Rettung. Also ich werde aus Gnade gerettet, das sagen wir, das beten wir, das ist auch richtig. Und was nachher passiert, wenn Gott in meinem Leben was will, wenn ich in meinem Leben was verändern will, wenn ich mich anders benehmen soll, wenn ich auch einen Dienst übernehmen soll, wenn ich einfach irgendwas zu tun habe, oh, dann ist es nicht mehr Gnade, das ist mein Teil. Was ist das dann? Ist das deine Bezahlung für die Gnade oder ist das noch Gnade dann? Muss man sich überlegen. Natürlich ist das noch Gnade. Das gehört zu der Gnade. Die Aufforderung Gottes, die gehören zu der Gnade dazu. In dieser Versammlung, in dieser Gemeinschaft vor Esra, das ganze Volk steht da und schaut und hört Esra zu und hört auch diese Gebote. Du sollst nicht. Das gehört auch zu dem Gesetz dazu. Wie fassen Sie das auf? Um mir dabei zu helfen, habe ich mir Jesus vorgestellt. Genau in der Mitte. Genau in der Mitte des Volkes. Da ist er sowieso am liebsten. Und er hört das. Und er hört, wie Esra redet. Und wie Esra sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen, du sollst, das kennen wir alles. Und bei jedes du sollst, sagt Jesus, nicht der Mensch ist für das Gesetz gemacht, sondern das Gesetz ist für den Mensch gemacht. Du kennst die Stelle. Es geht um den Sabbat, um das Sabbatgebot. Seine Jünger, sie pflücken irgendwas auf dem Feld, weil sie am Sabbat hungrig sind. Und dann gibt es ein paar besonders fromme Juden, die kommen und sagen, das dürfen sie doch gar nicht am Sabbat. Und da sagt Jesus, nicht der Mensch ist für den Sabbat geschaffen, sondern der Sabbat ist für den Mensch da. Jedes Gebot, die Gott schreibt in deinem und in meinem Leben, jede Aufforderung, die er in deinem Leben hat, ist für dich, nicht gegen dich. Er drückt uns nicht in irgendeine Welt voll Gebote und voll Verbote, damit wir uns irgendwie zurecht geschnitten werden und hineinpassen, sondern das sind lauter Liebesbeweis Gottes, weil er will, dass sein Leben geschieht und gelingt. Weil er uns helfen will. Wir haben in unserem Freiheitsverständnis heutzutage, wir verstehen das ganz anders. Für uns jedes Mal, wenn irgendetwas in unserem Leben passiert, dass wir sagen, du sollst oder du musst oder du sollst nicht, dann verstehen wir das innerlich als Freiheitseinschränkung. Wie dämlich. Das ist dämlich. Wenn Gott zu dir redet und irgendwas in deinem Leben verlangt, dann ist es ein Liebesbeweis von ihm. Dann brauchst du das auch, weil es für dich gemacht ist. Wir wollen die Bibel lesen, wir wollen hören, was Gottes Wille für unser Leben ist, weil wir wollen uns richtig führen lassen von ihm, weil wir nicht einfach irgendwo landen wollen, wo wir nicht hinwollen eigentlich. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt, sagt Jesus. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wir wollen in der Bibel lesen, was Gott von uns will, weil wir wollen, dass er sich in unserem Leben offenbart. Von dem leben wir, dass er sich offenbart. Jetzt gibt es die zwei. Es gibt das eine, das ist das Zeugnis Gottes in seinem Wort über sich selbst. Und wir dürfen uns an diesem Bild von Gott so freuen. Diese Treue, diese Liebe, diese Vergebungsbereitschaft. Und es gibt das andere, wovon wir gerade geredet haben, das sind diese Aufforderungen in deinem Leben, wo Gott sagt, und ich möchte, dass das und das und das in deinem Leben passiert. Und das wäre natürlich eine schöne Hausaufgabe für jeden von uns, je nachdem, wie du tickst. Du liest die Bibel mit einer bestimmten Brille. Und die eine suchen die Zusprüche Gottes und die andere suchen die Aufgabe. Verstehst du, wie ich es meine? Dass der eine, der ist einfach, der liest die Bibel und fragt und liest und sagt, was ist heute dran? Und der andere sucht und sucht Liebesbeweis Gottes für ihn und sucht die Zusprüche und kann sie alle aufzählen. Es wäre interessant für dich, dass du das andersrum machst. Überprüf dich mal. Sei ehrlich zu dir selbst und meint, wenn du die Bibel liest, was suchst du da? Was interessiert dich am meisten? Was interessiert dich am meisten? Und wenn du einfach einer bist, der oder eine bist, die einfach ständig nur sucht da diese Liebesbeweise und wie Gott dich, und das geht so wie Öl, runter wie Öl, wunderschön, wunderschön, dann such mal die Aufgabe. Such mal die Aufforderung Gottes, die dein Leben verändern sollen. Und andersrum, wenn du einer bist, der oder eine, du suchst immer, du sagst, ja, was sagt der, was gebietet der, was muss ich machen, wie was ich jetzt dran, das ist auch nicht falsch. Dann such mal praktisch, wie Gott über dich spricht. Such mal, wie Gott über dich spricht. Das wäre schon interessant. Es ist nicht einfach eine Frage der Neugier, das ist eine Frage des Wachstums. Wir sollen mit dem Wort Gottes wachsen. Und wenn wir Schlagseite haben, dann ist es gut, wenn wir uns einfach in die andere Seite üben. Und da hilft uns auch unser Text. Unser Text hilft uns auch dabei, weil mein dritter Punkt heißt, das Wort Gottes will verstanden werden. Wenn du ein bisschen aufmerksam gehört hast, da stand mehrmals vom Verstehen, der soll verstanden werden. Das wurde ausgesprochen, Menschen, die es verstehen konnten. Und am Ende freuen sie sich, weil sie verstanden hatten, was ihnen gesagt wurde. Verstehen. Verstehen heißt als allererste, dass du es hörst. Deswegen bin ich höher hier, das müsste ich nicht, wir sind so viel, aber deswegen hat Ezra so ein Podest bekommen, dass man es überhaupt akustisch hört. Das klingt so banal. Aber ich sage dir eines, wenn du es nicht hörst, wirst du es auch nicht verstehen. Dann kommt es gar nicht zu dir. Deswegen ist Gottesdienst mit Predigt einfach was Wichtiges, damit du es überhaupt hörst. Wenn du es nicht hörst, wirst du es nicht verstehen. Und zu dem Thema ist mir eines aber wichtig geworden, dass es um Worte geht. Also es sind Worte, die wir hören sollen. Und wir leben in einer Zeit, wo Bilder eine unheimliche Macht haben. Wir leben in der Zeit der Bilder. Die Macht der Bilder hat die Macht der Worte weitgehend verdrängt. Die Bilder, die wir sehen, die sind für uns, die nehmen uns gefangen. Wir können uns da gar nicht dagegen wehren. Die haben die Macht in dir sehr schnell, ohne dass du überhaupt irgendwas kontrollieren kannst, dich aufzuwühlen oder unheimlich starke Emotionen hervorzurufen. Das muss nicht schlecht sein, aber wir müssen eines verstehen. Es wäre naiv zu glauben, dass alles gut ist, was du siehst. Es wäre naiv zu glauben, dass du dich dadurch nicht manipulieren lassen kannst. Und ich finde es wichtig, und das gehört zum Erwachsensein als Christen, dass wir uns nicht einfach von allen Bildern zumüllen lassen, die uns in einen Zustand versetzen, den wir gar nicht mehr kontrollieren können. Vielleicht gehört zur geistlichen Hygiene, dass wir mal die Bilder reduzieren und uns mehr auf das Wort konzentrieren. Also Wort, ich meine nicht nur hören, ja, also auch lesen. Aber dass wir bestimmte Bilderflut stoppen, damit wir wieder auf das Wort uns konzentrieren können. Das war das eine. Also ich muss es akustisch wahrnehmen. Das andere, das geht um die Sprache. Verstehen heißt es, wir sprechen die gleiche Sprache. Also ich hätte dir den Text auf Französisch vorlesen können, hätte ich Bahnhof verstanden. Es heißt Nehemia 13, ein paar Kapitel weiter, und die Hälfte ihrer Kinder sprach Aschdodisch oder in der Sprache eines der anderen Völker, aber Jüdisch konnten sie nicht sprechen. Ein paar Jahrzehnte in der Gefangenschaft und schon spricht die Generation kein Jüdisch mehr, kein Hebräisch. Die haben die eigene Sprache nicht mehr gesprochen. Es musste übersetzt werden. Es musste übersetzt werden. Das ist bis heute ein ganz wichtiges Thema. Bibel übersetzen. Wir können dafür beten. Es heißt ja, das Wort wird getragen bis ans Ende der Welt, um die ganze Erde. Das muss übersetzt werden. Mit der hat Luther angefangen. Deswegen hast du eine Bibel auf Deutsch. Also, es muss gehört werden. Es muss in meiner Sprache sein. Aber natürlich, wenn es um Verstehen geht, verstehen wir Verstehen natürlich anders. Es geht ums Kapieren. Es geht natürlich darum, dass ich den Sinn erfasse. Das geht darum, dass ich habe zwar die Worte gehört, aber die bewirken bei mir gar nicht. Es geht darum, dass das akustische Signal, was bei dir ankommt, in deiner Sprache, in deinen Kopf hineinkommt. Dass dich da bewegt, dass es in dein Herz runterrutscht. Und weil die Bibel einfach den Mensch immer ganzheitlich versteht. Das geht darum, dass das Wort in deinem Leben ankommt. Wir sollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern Täter. Das ist gemeint. Erkenntnis in der Bibel ist nie Kopfsache. Erkenntnis in der Bibel, das ist immer ganzheitlich. Das geht darum, dass in deinem Leben das sichtbar wird, was Gott gesagt hat. Es gibt uns Verstehen. Wenn du Bibelstelle auswendig kennst, das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr hilfreich. Aber wenn du diese Bibelverse auswendig kennst, hast du schon lange nicht, dass Gott zu dir reden konnte. Verstehst du, wie ich meine? Wir können praktisch Bibelverse auswendig kennen, aber das ist nicht bei mir hineingedrungen. Ich habe mich damit eigentlich gar nicht auseinandergesetzt. Und dann gibt es diese Menschen, von denen ich die Namen vorgelesen habe vorher. Fast fehlerfrei, bin ganz stolz, ich habe auch geübt. Ich habe zuerst gedacht, weil der Simon so eine schöne Stimme hat, ich habe gedacht, er soll den Text vorlesen. Aber ich habe geübt, damit ich die ganz vielen Namen tatsächlich halbwegs fehlerfrei rezitieren kann. Diese Menschen, die sind da, um das Wort verständlich zu machen. Die haben eine besondere Aufgabe, sicherlich auch eine besondere Ausbildung. Das sind Menschen, die lehren das Volk, die erklären, was der Sinn ist. Aber du verstehst genauso wie ich, dass es nicht geht, ohne dass ich mich auch selber damit befasse. Das ist manchmal anstrengend. Das ist manchmal anstrengend. Ich muss mich mit dem Wort Gottes befassen. Das ist sicherlich eine der schwierigsten Seite im Glauben, dass ich das Wort Gottes, um das Wort Gottes zu verstehen, hängt es eigentlich mit meinem Verhältnis zum Wort Gottes. Also Gott redet, aber es kommt darauf an, ob ich mich damit befassen möchte. Wir wünschen uns manchmal diese Unterweisung im Wort Gottes so ein bisschen wie ein Download. So, wer den Film Matrix kennt, der Neo, du stöpst ihn ins Gehirn, runtergeladen, Wort Gottes im Kopf drin, Update, fertig, passt. So funktioniert es nicht. So funktioniert es nicht, weil die Beziehung mit Gott, wir sind keine Marionette. Die Beziehung mit Gott ist eine echte Liebesbeziehung. Es geht um Interesse. Es geht darum, dass ich mich mit Gott befasse. Es geht darum, dass ich mich für Gott interessiere und für sein Wort. Wenn er zu mir redet, will ich hören, was er sagt. Darum geht es. Und dann steht, und das ist die Frage, wie kriegen wir das hin, dass ich mich für das Wort Gottes interessiere? Und mein vierter und letzter Punkt ist für mich eigentlich das Wichtigste. Also das alles, was ich gesagt habe, solltest du es nie vergessen, das ist ja auch wichtig. Aber der Knackpunkt liegt in Vers 3. In Vers 3 von unserem Text heißt es, und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Das heißt, das Volk ist nicht gekommen und hat gesagt, das können wir mal wieder vom Wort Gottes hören, das wäre nicht schlecht, ja. Gehört irgendwie dazu. Sie haben innerlich ein Verlangen nach dem Wort Gottes. Ein Verlangen, das Gesetz Mose zu hören. Das Gesetz, das Wort Gottes, was Gott seinem Volk gegeben hatte, damit sie es auch tun. Die haben ein Verlangen danach, die Ohren, die im Brustkorb, die im Herz, die haben das Verlangen gehabt, das Wort zu hören. Ich sage dir eines, das kriegst du nur mit deinem Willen nicht hin. Da ist ein Wunder passiert. Gott hat die Herzen verändert. Gott hat die Herzen verändert. Gott hat so bewirkt, dass die auf einmal vergessen haben, was um sich herum war. Und sie haben gewusst, es gibt was ganz Wichtiges, das ist nämlich das Wort Gottes. Das war für sie ein Verlangen. Sie haben ihre Bedürfnisse vergessen, sie haben vergessen, was sie für Schwierigkeiten haben, sie haben ihren Zustand vergessen, aktuell, und sie haben sich auf das Wort Gottes konzentriert. Das ist ein Wunder. Um die Bibel zu lesen, damit wir Lust ans Bibellesen haben, können wir uns natürlich viele Konzepte überlegen. Also du kannst versuchen, dein Andacht oder stille Zeit oder wie immer du das nennst, du kannst versuchen, das so schön und so gemütlich wie möglich zu gestalten, damit du wirklich Lust auf diesen Moment hast. Und du kannst andersrum machen. Du versuchst, wenn du Bibel liest, das so ungemütlich wie möglich zu machen, damit du nicht dabei einschläfst. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich kenne nicht dich, ich kenne mich. Wir können uns neue Bibellesepläne überlegen. Das gibt aber alles schon. Alles wichtig, alles gut. Alles gut. Aber verstehst du, mit dem bekomme ich trotzdem nicht das innere Verlangen. Mit dem bekomme ich noch nicht das innere Verlangen. Das sind nur Rahmenbedingungen, die auch wichtig sein können, natürlich. Was uns fehlt, das sind nicht neue Konzepte. Was uns fehlt, ist einfach dieses kleine, aufrichtige Gebet. Herr, gib mir Hunger nach deinem Wort. Das muss uns so bewusst werden, dass wir sagen, ich muss in der Bibel lesen und ich merke in mir, mein Wille ist nicht danach ausgerichtet. Und wenn ich recht ehrlich bin, von der Zeit her könnte ich mir was Besseres vorstellen. Und das gehört das Gebet dazu, zum Bibellesen, dass ich sage, Herr, gib mir Hunger nach deinem Wort. Das aufrichtige Gebet, dass ich merke, mit meinem Willen allein, das werde ich nicht schaffen. Das gehört auch natürlich auch dazu. Gott überspringt mich nicht. Aber er muss in mir das Herz verändern, dass ich sage, ich möchte von seinem Wort hören. Ich will hören, was er mir sagen möchte. Ich möchte in der Bibel lesen. Und genau dieses Wunder ist in dem Jahr 8 geschehen. Das Volk Gottes steht vor Esra und verlangt von ihm, also die Idee kam vom Volk, dass er vorne steht und das Gesetz vorliest. Das ist genau das passiert, dass sie alles andere vergessen haben. Ich meine, die Mauer ist halbwegs aufgebaut, die Städte auch. Ich glaube aber nicht, dass sie arbeitslos waren. Also ich glaube, die hatten noch viel zu tun. Da muss wahrscheinlich noch den Acker bestellen und die Brunnen reinigen und was weiß ich was alles. Also ich glaube, die hatten sonst anderes zu tun. Die hatten nicht gerade 5 Minuten Freizeit. Jetzt gucken wir mal ein bisschen an dem Wort Gottes. Jetzt hätten wir Zeit dazu. Die haben eines verstanden, was Jesus gesagt hat. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das haben sie verstanden. Unsere Leben, unsere Sicherheit, das, was unser Leben ausmacht, hängt nicht nur von dieser Mauer ab. Es hängt nicht von dem ab, was wir in der Stadt machen. Es hängt davon ab, dass Gott zu uns redet. Das hängt davon ab, dass Gott zu uns redet. Und deswegen mein Appell, lies in der Bibel. Da ist Leben drin. Es war ein heiliger Tag, so sagt die Schrift. Die Leviten ermuntern das Volk und sagen, diesen Tag ist Gott heilig. Das heißt, Gott sagt, dieser Tag gehört mir auf ganz besondere Art und Weise. Das ist für mich ausgesondert. Heilig heißt nichts anderes, es gehört Gott. Das heißt, die haben Gott auf eine ganz besondere Art und Weise erleben können, indem sie mit dem Wort Gottes beschäftigt haben. Und dann haben sie ein Freudenfest in Israel gefeiert. Eine große Freudenfest, da waren sie nicht nur fröhlich oder happy. Da war Freude. Freudig anders als ein schnelles Gefühl, was kommt und dann geht. Da ist eine tiefe Freude dabei. Das heißt, das ist eine Freude, die einem auch verändert. Weil er genau weiß, er sieht schon, wo sein Fundament ist. Er hat seinen Grund wieder gefunden, auf welchen er bauen kann. Haben wir Sehnsucht nach Erneuerung? Haben wir Sehnsucht nach Erneuerung? Dass wir sagen, in meinem Leben ist einfach zu viel verkrustet und ein Ziel, also es geschieht viel und ich tue auch viel, aber das ist vielleicht, also die richtige Freude ist nicht mehr groß dabei. Haben wir vielleicht das Wort Gottes ein bisschen beiseite geschaffen? Haben wir vielleicht die Bibel beiseite geschaffen, dass wir für uns nicht mehr so wichtig ist? Vielleicht haben wir das ganz vergessen oder haben es nie in die Hand genommen. Brauchst du einen frischen Wind in deinem Leben? Dass Gott dich aufs Neue begegnet, das ist dem Volk passiert. An diesem heiligen Tag sind sie Gott begegnet, weil sie genau das gemacht haben, was die Reformatoren von 500 Jahren, was denn wichtig war und was Nehemia vor 2000 Jahren, also Esra vor 2000 Jahren gemacht hat. Das Wort Gottes war Vitamine drin. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich uns. Herr Jesus, wir danken dir für die Ermutigungen. Wir dürfen von dir lernen aus deinem Wort. Und das wollen wir auch. Aber du weißt, Herr, wie wir mit deinem Wort umgehen. Wir haben es über die Maße in unsere Regale, Herr. Wir können es überall lesen und wir lesen es oft doch nicht. Herr, bewege unser Herz, dass wir uns bewusst machen, dass du zu uns redest. Dass du uns dein Wort gegeben hast, weil du zu uns reden möchtest. Wir wollen ein neues Herz haben, das sich für dich interessiert, für dein Wort. Und wir wollen dich dadurch begegnen. Und wir wollen dadurch auch wachsen. Und wir dürfen das erleben, dass du dich offenbarst. Und du schenkst uns dadurch eine tiefe Freude, durch alle Umstände hindurch, weil du uns dort bringst, wo wir sein sollten, nah bei dir, nah in deinem Wort. Wir danken dir dafür, für deinen Segen und bitten darum, dass wir dieses Wort in unserem Herz behalten und dass wir es nicht nur hören, sondern es auch tun. Preis und Dank. Amen.